Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Sonja Kilian. Fast täglich bin ich in irgendeiner Form von Hektik, Unruhe oder Lärm umgeben. Und selbst wenn es dann doch mal um mich herum ruhig wird, dann sind da noch meine Gedanken, die laut werden, die mir Stress machen, Sorgen, die mich beschäftigen. Wie kann ich da wirklich zur Ruhe kommen? Mein Gast ist heute Delia Holtus. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt, Gott begegnen in der Stille. Heute hält sie selbst Workshops dazu und hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Mein kleines Abendbuch, mit guten Gedanken und Gebeten zur Ruhe kommen. Hallo Delia.
Hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung. Es ist richtig schön, hier zu sein.
Sehr gerne, ich freue mich auch, über dieses Thema zu sprechen, das sicherlich sehr, sehr viele Menschen bewegt. Jeder hat ja einen ganz individuellen Weg zu Gott und auch einen einzigartigen Zugang, weil wir alle unterschiedlich sind. Und doch denke ich, wer Gott sucht, findet irgendwann in seinem Leben heraus, dass Gott vor allem in der Ruhe zu finden ist. Man spricht ja auch von der stillen Zeit. Christen machen stille Zeit, wenn sie Bibel lesen, beten, zu Gott ganz bewusst kommen. Wie war das bei dir in deinem Leben? Welche Sehnsucht hat dich zu Gott geführt? War das auch die Stille?
Es gab eigentlich zwei Sehnsüchte. Also zum einen habe ich schon als Kind geglaubt, dass es Gott gibt. So, ich bin nicht christlich erzogen worden, aber irgendwie hatte ich schon als kleines Kind das Bedürfnis, ja, hinzuknien und zu beten. Ich hatte ein Kinderbuch, wo das Lied oder dieses Gebet Müde bin ich, geh zur Ruhe drin war. Und das hat mich da schon sehr angesprochen. Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Ich war erst 4 Jahre alt. Und dann tauchte schon die Frage auf, ja, ist sie jetzt im Himmel? Und wenn ich sterbe, komme ich dann auch in den Himmel und werde sie wiedersehen? Und ich habe darauf lange keine Antwort gefunden. Ich war mir nie so richtig sicher, ob ich nun in den Himmel komme oder nicht. Und ja, bin dann mit 16 Jahren als Austauschschülerin für ein Jahr nach Australien gegangen und war dort in einer Gastfamilie, in der ich mich ja leider sehr einsam gefühlt habe. Und ich habe dort ja viel auch im Tagebuchschreiben verarbeitet, im Briefeschreiben zu Freundinnen nach Hause. Aber da war dann auch so dieses Bedürfnis, dass jemand bei mir ist, mit dem ich reden kann, der mich versteht. Sehnsucht nach der Zusicherung, dass irgendwann alles gut wird. Ja, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach jemandem, der bei mir ist.
Hattest du damals schon so eine Routine, dass du in der Bibel gelesen hast?
Nein.
Oder noch so ein Kinderabendgebet
Nein.
gebetet hast?
Also ich habe mal mit in der Konfirmationszeit, ich bin konfirmiert worden, das waren sind fast alle, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, da war das üblich. Und da habe ich mal so im Gesangbuch Luthers Abend- und Morgengebete entdeckt und dachte, okay, das kann man bestimmt beten. Also ich wusste gar nicht, dass man so frei mit Gott reden kann. Das habe ich dann so eine Zeit lang mal, ja, im Alter von 13, 14 gebetet. Das ist alles, was ich kannte. Und das habe ich dann auch wieder gelassen mit diesem Lutherdeutsch. Ich hatte keine Routine.
Das heißt, du hast Tagebuch geschrieben und hast so über das Leben nachgedacht, hattest eine Sehnsucht.
Ja.
Hast du irgendwas unternommen, um da weiter zu suchen?
Nein, ich bin von einer Freundin in der Highschool in Australien eingeladen worden. Also ich war dann am Wochenende, also die Familie, wo ich gewohnt habe, die lebte auch sehr einsam, also wirklich in the middle of nowhere, so mitten im Busch, sagt man in Australien. Und da fuhr außer dem Schulbus kein öffentlicher Verkehr. Und deswegen war ich halt am Wochenende, bin ich dann öfter am Freitag zu dieser Freundin, Leanne heißt die, nach Hause gegangen und bin erst Montag mit dem Schulbus zurück. Und die sind sonntags in die Kirche gegangen und haben mich halt gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich war ja interessiert am Glauben, an Religion, an Gott, an Kirche und war sehr offen dafür und habe gesagt, ja.
Und was hast du dann gefunden?
Also Liens Mutter hat schon gesagt, ja, kann sein, dass du das nicht so kennst, diese Art von Gottesdienst. Und so war es auch. Also es war eine sehr charismatische Gemeinde. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das ist und es sowas gibt. Also das ist halt, es war sehr lebendiges Liedersingen. Die Leute sind aufgestanden, haben in die Hände geklatscht und getanzt. Und also das habe ich im Leben noch nicht erlebt. Aber ja, das hat mich sehr angesprochen. In dieser Lobpreiszeit liefen mir die Tränen übers Gesicht. Und die Leanne fragte mich dann einfach, Do you want to give your heart to Jesus? Willst du Jesus dein Herz geben? So. Und in mir drin war ein ganz großes Ja. Und ich habe dann einfach Ja gesagt, und es war üblich in dieser Gemeinde, dass man am Ende des Gottesdienstes für sich beten lassen konnte, also wenn man krank war oder ein Problem hatte oder eben sein Leben Jesus anvertrauen wollte. Und da hat die Lehrerin mich gefragt, ob ich mit ihr nach vorne gehen würde, und habe ich gemacht, hat der Pastor mit mir gebetet, hat gemerkt, dass ich das Evangelium gar nicht kenne, hat mich da nochmal in einem Nebenraum genommen und mir erklärt, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und wenn ich das annehme, ich ein Kind Gottes bin. Und ja, das war für mich alles sehr einleuchtend und plausibel. Und ich denke, dieses Ja hat Gott selbst einfach in mein Herz gelegt, auch wenn ich es da noch gar nicht verstanden habe. Und ich habe dann nochmal mit dem Pastor dort in Australien auch zusammen im Gebet bewusst mein Leben Jesus anvertraut.
Dann hast du Ja gesagt. Und was ist weiter daraus geworden?
Also die beiden Nöte, die ich so hatte, das war wirklich von einer Stunde auf die andere anders. Also zum einen, ich hatte Heilsgewissheit. Also ich wusste und weiß seitdem, wenn ich sterbe, bin ich im Himmel, bin ich bei Jesus, bin ich in der Ewigkeit. Und das andere, ich war nicht mehr allein. Also ich wusste, Jesus ist jetzt da und ich kann immer und jederzeit mit ihm reden. Ja.
Und ich nehme an, dass trotzdem
ja
Probleme noch
absolut
in deinem Leben aufgetaucht sind.
Also ich hatte gerade zu der Zeit auch ein bisschen schwierige Beziehungen, auch zu meinem Vater, der noch in Deutschland war. Der hat dann noch eine neue Frau kennengelernt und das war alles nicht so einfach. Und dennoch hatte ich eben jetzt die Gewissheit, ich gehe da nicht alleine zurück. Jesus ist bei mir und hilft mir und ich kann jetzt mit ihm zusammen das erleben. Ich hatte dann auch noch ein anderes Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Ich habe in Australien in den ersten Monaten viel zugenommen, wie tatsächlich viele Mädchen, junge Frauen, die ins Ausland gehen. Ich habe dann irgendwann gesagt, es geht so nicht weiter, ich nehme jetzt ab. Ich habe abgenommen und bin in die Magersucht gerutscht. Und es war eigentlich die Anfangszeit meines Glaubenslebens. Und man denkt, was, jetzt ist doch Gott in deinem Leben. Aber das heißt nicht, dass du nicht in eine Sucht geraten kannst. So, ja. Also das war nochmal eine sehr intensive Zeit in verschiedener Hinsicht. Ja, mit Jesus zusammen, aber ja, auch in der Essstörung.
Wie bist du da wieder rausgekommen?
Das war ein langer Weg. Die intensive Zeit war nur so 2-3 Jahre. Und ja, es waren eigentlich, also ich spreche tatsächlich darüber öfter. Ich gebe inzwischen auch Workshops für Mädchen und junge Frauen. Deswegen habe ich das für mich so ein bisschen reflektiert. Ich würde sagen, es waren 5 Sachen, die so mir geholfen haben. Zum einen habe ich mich irgendwann, also hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, du sollst dich einer Person anvertrauen. Sonst, also Essstörungen, Süchte sind meistens heimlich. Man will nicht, dass andere das mitbekommen. Und da habe ich mich meinem in Deutschland dann dem Pastor anvertraut. Der hat nur für mich gebetet, der hat nichts weiter gemacht, hat mich auch nicht zur Therapie ermutigt. Wundert mich jetzt, aber in dem Moment war das halt so. Und wer weiß, das vielleicht war es einfach Gottes Weg für mich. Also kein Vorwurf ist von meiner Seite da. Es war gut so. Und ja, das Zweite war, ich wollte halt sehr, sehr gerne auf eine Bibelschule gehen nach dem Abitur. Also ich hatte ja noch 3 Jahre Schule, bis ich mein Abi hatte. Und ich wusste, Bibelschule, ja, das erste Jahr ist im Internat. Also ich muss klarkommen. Ich habe dann auch mit Bulimie zu kämpfen gehabt. Dachte, ja, das geht nicht, ja. Und das war eine sehr, sehr starke Motivation bis dahin, ja, dass den Umgang mit dem Essen so weit klar zu kriegen, dass ich im Internat wohnen kann. Dann hatte ich ein sehr besonderes Erlebnis an einem Tiefpunkt, wo ich plötzlich so einen inneren Jubel hatte, so einen Triumph, wo ich mir rückblickend sicher bin, dass, oder glaube, das ist der Heilige Geist, der diesen Jubel in mein Herz gelegt hat. Dieses Ja, es sieht so aus, als war das jetzt eine Niederlage und als wirst du nie aus der Sucht rauskommen. Aber ich sehe weiter und ich sehe jetzt schon den Triumph und deine Freiheit. Das hat mich sehr berührt. Und ja, danach der Bibelschulzeit war ich in Wiesbaden dann in einer kleinen familiären Gemeinde und dort habe ich eigentlich zum ersten Mal erlebt, dass ich über meine Gefühle sprechen kann. Also es war jetzt von zu Hause nicht so gewohnt, also mein Papa, Kriegsgeneration, ja, da spricht man nicht über Gefühle, da ging es ums Überleben. Er hat gut für mich gesorgt, Bildung gefördert, aber dieses über Emotionen sprechen und angenommen sein, habe ich in dieser Gemeinde erlebt und das war toll. Also ich konnte eben auch über emotionale Probleme, über das Essen reden und habe mich angenommen gefühlt. Und das Fünfte war einfach, die haben mich ermutigt, Therapie zu machen. So, und das war nochmal, es war wirklich nicht das Einzige, aber es war nochmal eine praktische Hilfe, auch mit Verhaltenstherapie einfach nochmal ein paar Dinge anzuschauen und zu lernen. Und ja, also ein langer Weg, aber ja, der Weg in die Freiheit ist absolut möglich. Und das ist mir halt heute auch wirklich ein Anliegen, da auch, ich meine, es sind so viele Mädchen und junge Frauen betroffen, da zu sagen, hey, ihr braucht euch nicht zu schämen, ja? Wir sind viele, die damit kämpfen und natürlich gibt es einen Weg in die Freiheit, ja.
Das Glaubensleben ist auch nicht statisch und es verändert sich genauso wie auch die menschlichen Beziehungen. Mhm. Wie hat sich deine Beziehung zu Gott dann weiterentwickelt? Wie hast du ihn gesehen?
Also die ersten Monate waren wirklich die erste Liebe. Also ich war sehr emotional. Ich habe Liebe auch für, ja, für jetzt auch schwierige Beziehungen empfunden. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe mit ihm sehr intensiv im Gebet gelebt. Also gerade wo du ansprichst, stille Zeit. Also so bin ich jetzt christlich geprägt worden, dass man natürlich, wenn man zum Glauben kommt, morgens eine halbe Stunde stille Zeit macht und betet und Bibel liest. Das habe ich wirklich 30 Jahre lang gemacht. Ja, also ich hatte jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal eine Veränderung. Aber ich habe dann, ich weiß, in der Baptistengemeinde, habe da so einen klassischen Jüngerschaftskurs gemacht. Also habe so die evangelikale Prägung mitbekommen, die eben auch sehr von stiller Zeit, Bibellese so geprägt ist, was sehr gut und wertvoll ist.
Haben dich auch andere Menschen, Predigten, Gottesdienste, Bücher und Ähnliches geprägt?
Ja, absolut. Also ich bin von Anfang an wirklich regelmäßig in eine Gemeinde gegangen, schon in Australien. Ich habe mich dort auch taufen lassen, um nochmal ein öffentliches Bekenntnis auch zu Jesus zu machen. Ich war dann sofort auch in Deutschland in einer Gemeinde, bin regelmäßig in Gottesdienste, in Gebetsstunden, in Hauskreis gegangen. Habe in Wiesbaden dann auch mitgearbeitet, in Gästegottesdiensten, Alpha-Kursen, Theater und ich habe ganz viel gelesen. Also C.S. Lewis war für mich einer, der mir gleich am Anfang ja auch diesen intellektuellen Zugang geschenkt hat. So, das Glaube halt echt nicht der Vernunft widerspricht, dass es kluge, gute Argumente gibt für den Glauben. Davon habe ich viele Bücher gelesen von ihm. Auch Jugend mit einer Mission, also auch diese charismatische Richtung. Dann Willow Creek, also habe ich von Bill Hybels, von John Ortberg. Ich habe das gelesen, was in meinem Umfeld, also oft ist ja so ein bisschen Zufall, ne, in welche Gemeinde, welche Kreise man kommt und was einem da auch angeboten wird an Büchern. Aber ja.
Jede Menge Input und immer wieder geistliches Wachstum.
Ja.
Und doch hast du eines Tages noch was Neues für dich entdeckt.
Ja.
Nämlich geistliche Übungen.
Mhm.
Was sind überhaupt geistliche Übungen? Wie würdest du das definieren?
Also geistliche Übungen sind verschiedene Praktiken, mit denen wir unsere Beziehung zu Gott kultivieren können. Dazu gehören verschiedene Methoden des Bibellesens und des Betens, aber auch Dinge wie Fasten, wie Feiern, wie den Ruhetag halten, wie Schweigen. Also alles das, was wir eben in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte sehen, Angewohnheiten vielleicht, also Übungen im Sinne von guten Gewohnheiten, die uns helfen, im Glauben zu wachsen und Gottes Gegenwart in unserem Leben wahrzunehmen, sein Wirken in unserem Leben wahrzunehmen und ja auch zu gucken, wie hat Jesus denn seinen Glauben gelebt? Also Jesus lebte als Mensch auf der Erde und hat seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater gepflegt, auch durch geistliche Übungen. Also auch er hat gefastet, er ist in die Wüste gegangen, er hat die Stille gesucht, er hat gebetet und hat ja sich Zeit genommen, um die Beziehung zu seinem Vater im Himmel zu pflegen.
Wie bist du da drauf gekommen, das noch mehr für dich zu entdecken?
Also ich habe ungefähr so 2021 war das, vielleicht früher Sommer, ich bin jetzt in einer FEG hier in Wetzlar und habe irgendwie mit meinem Pastor mal über das Thema Gebet gesprochen und er hat mir dann ein Buch mitgebracht und mir das ausgeliehen, wo es um, ja, um eine tiefere Art des Betens geht, um geistliche Übungen. Das habe ich mit Interesse gelesen. Dann, das war ja Corona-Zeit und ich habe dann schon nochmal geguckt, was gibt es denn so online dazu und oder kann ich mal einen Workshop, ein Seminar mitmachen. Habe dann ja ein christliches Haus entdeckt, wo es ja also Betrachtungen oder Meditation auch online angeboten wird. Habe das mitgemacht. Das ist ein Haus Hoheneichen in Dresden und wollte dann im September in die USA fliegen, um Freunde zu besuchen. 2021, die Grenzen waren zu. Und ich habe echt lange gewartet mit Alternativplänen. Ich hatte da meinen Urlaub und irgendwann fingen Freunde an zu fragen, ja, was machst du eigentlich, wenn die Grenzen zu bleiben? Ja, weiß nicht, ich will fliegen, ich will bis zum letzten Moment warten. Dann dachte ich, ich muss jetzt doch mal nach einem Alternativplan suchen. Und dann bin ich auf die Webseite da gegangen von diesem Haus und habe gesehen, dass die genau in den 2 Wochen Urlaub, die ich hatte, so Schnupperexerzitien angeboten haben. Also Exerzitien, da steckt das Wort Exercise drin.
Üben.
Also Übungen, genau. Also das waren ignatianisch geprägte geistliche Übungen, also von Ignatius von Loyola, einem Ordensgründer aus dem 16. Jahrhundert. So 4 Tage lang, die auch ökumenisch waren, also katholisch und evangelisch geleitet. Und ich dachte, ja, perfekt, das ist die ideale Gelegenheit, das mal auszuprobieren und kennenzulernen, auch wirklich mal 4 Tage im Schweigen zu verbringen. Und ich habe Urlaub, die Grenzen waren zu, ich konnte nicht meinen Plan umsetzen, in die USA zu fliegen. Ich bin dann dorthin, habe gedacht, oh, war voll aufgeregt, wie wird das sein, diese 4 Tage Schweigen? Es war so einfach und diese 4 Tage, also es hat mein Glaubensleben, mein Gebetsleben verändert. Ich habe es als gefüllte Stille erlebt. Es war gar nicht schwer, es fiel mir sehr leicht und ich hatte spontan einen Zugang zu dieser Art des Betens und Stillseins vor Gott.
Hat dich das selbst überrascht?
Ich hatte gehofft, dass es mich anspricht, aber ja, also es hat mich überrascht, dass es mir so leicht fiel und dass ich halt auch, also ich hatte auch einige besondere Momente, wo in einer Gebetszeit ich wirklich den Eindruck hatte, mir kommt ein Wort von Gott entgegen, so, was nicht immer passiert und was ganz normal ist, dass auch Gebetszeiten mal langweilig sind oder normal, ja. Aber es ist eben auch diese Momente gibt, wo im Herzen etwas aufklingt. Das hat mich sehr beglückt und es war für mich klar, dass ich sowas jetzt nicht zum letzten Mal gemacht habe und dass ich diese Art des Betens auch in einer passenden Weise in meinen Alltag holen möchte.
Beschreib doch mal, wie solche Exerzitien aussehen. Schweigt man da einfach nur oder braucht man da eine Gebrauchsanleitung?
Ja, man braucht schon eine Gebrauchsanleitung, aber die ist überschaubar. Also die klassischen ignatianischen Einzelexerzitien, die haben so 4 Grundpfeiler. Also das Schweigen ist einer, es ist durchgehendes Schweigen. Ausnahme, und das ist auch der 2. Grundpfeiler, man wird begleitet durch einen Exerzitienbegleiter oder eine Begleiterin. Das heißt, man hat ein etwa halbstündiges Gespräch am Tag, wo es auch darum geht, wie geht's dir gerade und ja auch ein Vorschlag, in welche Richtung man auch, also welchen Bibeltext man lesen könnte, beten könnte als nächstes. Denn Schweigen löst auch intensivere Gefühle aus. Man kann sich traurig fühlen, einsam, Sorgen können hochkommen. Und es ist wichtig, damit nicht allein zu sein. Also das Schweigen ist der 1. Punkt, der 2. die Begleitung, der 3. eben ja diese 3 bis 4 persönlichen Gebetszeiten, in denen man von seiner Begleitung eben einen bestimmten Text oder vielleicht auch ein Bild bekommt, über das dann gebetet werden kann. Und also zumindest im katholischen Raum ist die Eucharistie, also das Mahl, dann auch ein wichtiger Teil, dass täglich eben Kommunion da auch gehalten wird. Da weiß ich nicht, ob das in evangelischen Kreisen auch so ist, dass das Abendmahl täglich dazugehört. Ich habe es da sehr geschätzt. Also wir hatten jeden Abend dann einen Gottesdienst eben mit Abendmahl. Ja.
Du hast Ignatius von Loyola erwähnt.
Mhm.
Was hat er erlebt?
Ja, der Ignatius, der war ein Ritter und war jetzt erstmal nicht ganz so fromm unterwegs und hatte dann einen Unfall, hatte eine Beinverletzung und war monatelang oder wochenlang, ich glaube sogar monatelang auf einer Burg in Spanien auf bettlägerig so und hat dann so gedacht, ja, wie vertreibe ich mir die Zeit, hat so Ritterromane erstmal gelesen und es gab jetzt nicht so viel Auswahl an Literatur, kam jetzt auch auf geistliche Biografien und hat dann so gemerkt, dass diese geistlichen Lebensberichte einen anderen, er hat das so einen Nachgeschmack hatten. Also die Ritterromane waren vielleicht cool und spannend zu lesen, aber ließen ihn danach dann doch leer zurück. Und diese geistlichen Biografien haben seine Seele gesättigt und er hat sich da hineinversetzt und hat selber auf diese Weise auch ja eine Sehnsucht und einen Zugang nach Gott entwickelt und hat auf diese Art dann auch tatsächlich eine Art des Betens entwickelt, die eben auch viel mit Unterscheidung zu tun hat. Also was bringt mich näher zu Gott? Was führt mich eher von ihm weg? Und wie kann ich eine innere Freiheit erlangen, um Gott entgegenzugehen innerlich? Und als er dann wieder gesund war, auf den Beinen war, hat er eben tatsächlich diese, also er hat auf Spanisch ein Buch geschrieben, das Exerzitienbuch, und eben das weiter ausgearbeitet, um eben auch anderen Menschen eben diesen Zugang weiterzugeben, hat dann den Jesuitenorden gegründet letztlich, also die Gesellschaft Jesu.
Ähnlich war das bei Teresa von Avila, die auch Ritterromane gelesen hat zu Beginn. Das Lesen ist also immer empfehlenswert.
Ja.
Selbst wenn es einem dann zeigt, dass gewisse Literatur einen nicht weiterbringt. Und diese Menschen, obwohl das Jahrhunderte her sind, werden uns bis heute zur Inspiration. Woran liegt das, dass wir nicht weiser geworden sind? Wir müssten das doch jetzt eigentlich wissen, wenn wir Vorgänger haben, die all diesen Lärm um sich erlebt haben, genau wie wir heute. Wie ist es dir da so ergangen, als du das neu für dich entdeckt hast? Hast du gedacht, schade, dass ich das nicht schon früher gemerkt habe?
Ich habe jetzt nicht Reue oder Bedauern empfunden, sondern eher, ich glaube, jeder hat halt so seinen Moment, wo es dann so klickt. Also wir wissen so viel im Kopf, ja, wissen vielleicht auch, dass es sinnvoll wäre, mehr Sport zu machen oder irgendwas, ja. Ja, aber um das halt wirklich, ich glaube, das ist dieses Schmecken, ja, muss man schmecken und so sagen, oh, das habe ich jetzt erfahren. Gut, ich hatte jetzt auch nicht so viel Input um mich herum, die mich jetzt in diese Form geleitet haben. Aber als ich das erfahren habe, da habe ich das geschmeckt und dachte, ja, darin begegne ich ja Gott oder darin entdecke ich Spuren von ihm, wie Gott den einzelnen Weg auch führt, dass jetzt die richtige Zeit ist, so dass es jetzt der Punkt ist, wo ich offen dafür bin, wo Gott etwas Neues auch schenken kann. Und das heißt ja nicht, dass andere Gebetsformen schlechter sind oder falsch oder irgendwas, sondern es gibt unterschiedliche Weisen, den Zugang zu Gott zu leben und zu beten. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen und es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Aber ja, ich würde dir auch zustimmen, dass Stille schon etwas Grundlegendes ist, was vielen Menschen gut tut und auch gut tun würde, wenn sie es ausprobieren würden. Und ja, Jesus als bestes Beispiel so, der sich immer wieder in die Stille zurückgezogen hat. Ja.
Wie baust du das in deinen Alltag ein?
Auch da habe ich einiges ausprobiert. Also ich habe tatsächlich mehrere Jahre lang morgens dann so eine ja ignatianisch geprägte Gebetszeit gemacht, wo ich wirklich eine halbe Stunde lang auf diese Art eben auch gebetet habe. Ich hatte im letzten Jahr in meinem eigenen Leben ein bisschen einen Sturm. Ich habe den Arbeitsplatz gewechselt und es war eine Zeit, in der auch Gewohnheiten durcheinander geraten sind, was mich erst ein bisschen beunruhigt hat. Aber ich habe auch jetzt eine tolle geistliche Begleitung, mit der ich auch die Veränderungen in meinem Gebetsleben reflektieren konnte. Habe gemerkt, aktuell ist für mich der Tagesrückblick, also das Zurückschauen auf den Tag und darin Gott finden, nochmal wichtiger geworden. Auch das einfach Stillsein vor ihm, ohne Absicht. Auch Musik hat Gott im letzten Jahr gerade immer wieder in mein Herz gelegt, um durch ein Lied zu mir zu sprechen. Und ja, diese längeren Stillezeiten suche ich tatsächlich mindestens einmal im Jahr. Also eigentlich die normalen Exerzitien gehen halt schon so 7 oder 8 bis 10 Tage. Und da kommt man schon mal anders zur Ruhe als in 3, 4 Tagen. Und das habe ich 1, 2 Mal im Jahr die letzten Jahre immer gemacht.
Telia, du hast dich begonnen zu interessieren für Exerzitien, wie man zur Ruhe kommt. Ich sag jetzt mal, du hast ein bisschen tiefer dich mit befasst. Und zwar so weit, dass du nicht nur dir Input geholt hast, sondern du möchtest das auch anderen professionell weitergeben.
Ja, also das Weitergeben mache ich eigentlich jetzt schon. Das steckt einfach in mir. Ich bin jetzt auch Lehrerin an einer Fachschule und ich denke, dass das liegt mir so. Und ich habe eigentlich schon nach dem 2. Aufenthalt, wo ich selbst Exerzitien gemacht habe, mir überlegt, ja klar, ich möchte das jetzt anderen weitergeben. Ich wurde dazu auch ermutigt und habe in meiner Gemeinde eben selber Exerzitien im Alltag angeboten, so mit Material. Es gibt tolles Material und mit Supervision von jemandem, der auch vernünftig ausgebildet ist, so ja. Und habe das jetzt schon 2-mal gemacht, biete es jetzt im März 25 zum 3. Mal an. Und ja, es kam dann auch doch recht bald die Frage auf, ja, möchtest du nicht eine richtige Ausbildung machen? Und habe mich jetzt ja beworben für eine Ausbildung bei der GCL, der Gemeinschaft christlichen Lebens, zur geistlichen Begleitung und Exerzitienbegleitung. Das wäre berufsbegleitend über 2 Jahre, schon recht intensiv. Es gibt auch kürzere Ausbildungen. Aber ja, ich denke mir, ich möchte das, was ich mache, auch gut machen und nicht nur so intuitiv. Und guck mal, ob das Gottes Weg auch für mich ist.
Du hast schon erwähnt, die Begleitung ist ganz wichtig. Und wenn du da eine Ausbildung machst, kannst du andere begleiten.
Ja.
Es geht natürlich auch im privaten, persönlichen Bereich, dass man sich jemanden sucht, mit dem man sich austauschen kann, einfach intensiver. Wenn ich jetzt einfach mal das ausprobieren möchte, empfiehlst du da ein Buch, eine Sammlung, wo es Bilder gibt, die ich mir anschauen kann oder Gedichte, Verse? Wie kann man da ganz leicht beginnen?
Also ich würde natürlich das Buch empfehlen, das ich als erstes gelesen habe. Das ist von Willy Lambert. Also es gibt tolle Bücher auf jeden Fall, mit denen man an das Thema rangeführt werden kann. Und ich würde auch empfehlen, eben mal so Schnupperexerzitien mitzumachen. Es gibt auch andere Formen von geistlichen Übungen. Es gibt diese Exerzitien im Alltag, also gerade in der Passionszeit, in der Zeit vor Ostern, wird das in vielen Gemeinden, evangelisch wie auch katholisch oder auch freikirchlich, angeboten, teilweise auch online. Ja, also ausprobieren und gucken, oder ja, es gibt auch stille Seminare. Also ich gebe selber jetzt auch schon mit einer Frau, die eine Begleitung hat, tatsächlich ein stille Seminar. Also da kann man viel ausprobieren und kennenlernen und halt gucken, liegt mir das oder liegt es mir auch nicht und dann ist es auch okay oder vielleicht noch nicht, vielleicht in 2 Jahren so. Also ausprobieren, ja.
Hast du noch andere geistliche Übungen für dich entdeckt, die du intensivieren willst? Du hattest im Laufe des Gesprächs erwähnt, dass vieles wie Fasten oder Feste auch solche geistlichen Übungen sind. Hast du da noch weitere in dein Leben integriert oder eben intensiviert?
Jetzt sind es hauptsächlich diese Formen des Gebets und der Tagesrückblick. Allerdings denke ich, dass das auch eine Entwicklung ist, die vom Geist Gottes auch angestoßen werden kann. Also da will ich auch darauf vertrauen, dass Gott selber uns auch leitet, uns Dinge aufs Herz legt, wo eben auch, schau mal. Also es kann ja auch sein, jemand ist total im Arbeitsmodus und Gott sagt, hey, feiern. Ja, also für dich wäre es echt mal gut, dass du lernst, vor mir fröhlich zu sein und zu feiern. Oder für jemand anders sagt vielleicht, nee, fasten, ich möchte jetzt mal, dass du fastest so und das ausprobierst. Oder geben, auch eine Großzügigkeit, die vielleicht über ein gewohntes Maß hinausgeht.
Einfach offen bleiben,
ja,
was Gott einem da noch aufs Herz legt, was man so praktisch tun kann, dass Gottes Liebe einem einfach noch bewusster wird, näher kommt, dass die Beziehung zu Gott noch intensiver wird. Und du hast ein Buch herausgegeben, mein kleines Abendbuch heißt es, mit guten Gedanken und Gebeten zur Ruhe kommen. Du hast es auch im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal erwähnt, dass du vor allem die Abendroutine pflegst.
Ja, also laut Ignatius von Loyola ist der Tagesrückblick die wichtigste Viertelstunde des Tages. Also seine Meinung, aber er meint von allen geistlichen Übungen, wenn du nur eine einzige wählen könntest, dann nimm den Tagesrückblick. Der ist am wichtigsten, sagt er. Und das ist halt ja eine Übung, die man gut in seinen Alltag, seinen Tag integrieren kann, wo es darum geht, sich einfach eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und mit Gott zusammen auf die vergangenen 24 Stunden zurückzublicken. Also viele machen es am Abend, andere sagen, nee, abends, da falle ich komplett müde ins Bett. Ich mache es mittags und schaue dann auf die 24 Stunden zurück. Bitte Gott um einen ehrlichen Blick auf den Tag. Was war schön? Wofür bin ich dankbar? Was ist gelungen? Was war vielleicht auch schwer? Was sind Sorgen, Ängste, die ich auch mal anschauen, die ich nicht wegschieben möchte, sondern die ich in Gottes Licht anschauen möchte und dann auch an ihn abgeben möchte? Wo bin ich verletzt worden? Wo habe ich vielleicht andere verletzt? Wo kann ich Schuld vor Gott bringen, um Vergebung bitten? Wo kann ich auch versöhnt werden mit etwas, wo, ja, was ich mir jetzt nicht so gewünscht hätte an dem Tag, aber wo ich nicht mit dieser Last im Herzen auch schlafen gehen möchte, sondern ich möchte versöhnt sein mit meinem Tag, mit meinem Leben, wie es jetzt gerade ist, und mit Zuversicht und Hoffnung ins Morgen gehen.
Dabei kommt wahrscheinlich auch viel Unbewusstes hoch, dass man sonst
wegschiebt.
Irgendwo, ja, es wäre da unverdaulich und man merkt es gar nicht.
Ja, das ist eben tatsächlich ein Gewinn wirklich der Stille. Wir sind so überflutet von Reizen, von Lärm, Smartphone, also von ja verschiedensten Sinneseindrücken, so dass man vieles gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Und gerade auch unangenehme Gefühle, ja, wie jetzt Angst oder Ärger oder ja Traurigkeit, die man dann oft wegschiebt und nach lieber noch schnell Musik hören, das nicht so spüre. Und deswegen ist Stille halt auch nicht immer angenehm. Also gerade die das eher so nicht so die stille Typen sind, wenn die da mal Stille haben müssen, sagen die, oh, das war voll unangenehm. Da kommen auch Gedanken, die ich jetzt nicht so schön finde. Aber ich denke mir, hey, sie sind ja trotzdem da. Sie werden ja nur überdeckt. Und wie viel heilsamer ist es, einfach mal wahrzunehmen, was da ist und es zu benennen und da sein zu lassen und dann aber auch einen inneren Abstand zu gewinnen und zu sagen, das gebe ich jetzt an Gott ab. Und ich kann versöhnt damit sein. Ich kann das auch mal jetzt aushalten und annehmen und muss es nicht verleugnen.
Siehst du da einen Trend heutzutage in Richtung Stille?
Zeitgeist ist immer etwas, was eine Reaktion auf, also was eine Gegenbewegung ist zu einer anderen, zu einem anderen Trend. Und ja, unser Leben ist insbesondere durch die Digitalisierung einfach sehr viel lauter und schneller geworden. Wir sind mit dem Smartphone ständig erreichbar. Es piept, es summt, es vibriert und es wird auch oft eine schnelle Reaktion erwartet. Auf Social Media ist es fast, ja, also es kann auch süchtig machen, so auf Insta oder TikTok oder irgendwo Facebook sich Sachen anzugucken. Und ich denke, wo Menschen das spüren und anfangen darunter zu leiden, entsteht ein Gegentrend weg von der Reizüberflutung hin zur Stille. Also vielleicht erinnerst du dich, es gab vor anderthalb Jahren auf TikTok mal einen Trend, das hieß Silent Walking. Und das war für junge Leute Trend, ohne Handy spazieren zu gehen. Also ich meine, was Langweiligeres, ja, das hat die Oma schon gemacht, ja. Aber die haben dann auch einen coolen englischen Begriff gefunden, Silent Walking. Aber das war dann ein Trend, es ist cool und hip, ohne Handy einen Spaziergang zu machen. Es gibt Supermärkte, die die Zeiten anbieten, wo es keine Musik, keine Werbung gibt. Es gibt Achtsamkeitspfade und Achtsamkeit hat manchmal, ja, was ist denn das überhaupt? Ist das esoterisch? Ist das christlich? Ist das säkular? Es kann alles sein. Also Achtsamkeit heißt ja nur, ist ja erstmal nicht spirituell. Das heißt nur, dass ich Acht darauf habe, was ich spüre, was ich fühle, was da ist, dass ich eben dass ich bewusst mein Leben lebe. Einfach mal das Brot wirklich schmecke und nicht nur in mich reinstopfe so. Und das kann ich natürlich mit dem christlichen Glauben füllen, aber ich muss es nicht christlich füllen. Ja.
Delia Holthus, Du hast ein kleines Buch rausgegeben, mein kleines Abendbuch. Und ja, du schilderst diesen Trend, den jeder von uns wahrscheinlich kennt. Interessant mit dem Silent Walking. Ich kannte das nicht, den Begriff, aber ich mache das tatsächlich schon lange mit meinem Hund. Ab und zu gibt es Beschwerden von Freunden oder Familie, dass ich kein Handy dabei habe. Ja, aber es tut gut. Zu dem Buch, weil es ja um die Ruhe abends geht, siehst du da auch einen Trend, dass Menschen schlecht einschlafen können, dass sie nicht gut zur Ruhe kommen? Hast du da mal Statistiken angeschaut?
Ja, also das ist tatsächlich so, Tendenz steigend. Viele Menschen haben Einschlafschwierigkeiten, also Schlaf bis hin zu behandlungsbedürftigen Schlafstörungen, was halt heißt, dass ich wirklich über einen längeren Zeitraum mehrmals die Woche entweder richtig lange nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann oder morgens früh aufwache, ein, zwei Stunden vorm Wecker klingel, nicht mehr einschlafe. Das betrifft viele. Also besonders eben die 50- bis 70-Jährigen, das ist schon länger bekannt. Was jetzt neue Entwicklung ist, dass es halt auch Menschen in den 20ern vermehrt betrifft. Dass da wirklich statistisch ein Anstieg zu sehen ist, dass gerade ja die 20- bis 30-Jährigen zunehmend Schlafprobleme haben. Also Schlafstörungen sind zwischen 6 und 8% wohl und Schlafprobleme gelegentlich, also gab irgendwo eine Umfrage, habe ich mal gesehen, 43% an. Also ja, das ist ein deutschlandweites, vielleicht noch darüber hinaus weites Problem.
Was enthält das Buch? Wo gibt es da vielleicht Tipps oder Hilfen?
Also es ist natürlich kein Wundermittel, ja. Aber es ist auch allgemein bekannt, auch wenn man Ärzte, Therapeuten fragt, dass es bestimmte Rituale am Abend einfach sinnvoll sind und den Schlaf eben fördern können. So. Und das, was uns wach hält, sind ja tatsächlich oft unruhige Gedanken, Sorgen, die dann im Kopf kreisen. Und enthält dieses Buch eben einfach durch, also das Buch enthält 40 angeleitete Tagesrückblicke. Also der Aufbau ist so ein gleichbleibendes Anfangsgebet. Dann gibt es einen kurzen Text aus der Bibel, aus dem Psalm oder auch dem Neuen Testament, ein passender Text. Dann gibt es einen Tagesrückblick mit 3 Fragen, die sich auf diesen Bibeltext beziehen und unter diesem Licht ich dann eben den Tag anschauen kann und mit Gott darüber ins Gespräch kommen kann. Und dann gibt es ein abschließendes Gebet von verschiedenen Autoren und Autorinnen aus Kirchengeschichte und Gegenwart. Und zwischendrin eingestreut sind noch Erfahrungsberichte so für Themen, die zum Abend passen, sei es jetzt Vergebung oder Sorgen oder so. Und es, ja, das Buch ist ein kleines, hübsch gestaltetes Geschenkbuch, ja. Also es eignet sich einfach oder ist dafür gedacht, als kleine und auch schöne Hilfe, eine Abendroutine, eine Abendgewohnheit zu entwickeln, um sich nochmal 10 Minuten, 15 Minuten Zeit zu nehmen, um in Gottes Gegenwart zur Ruhe zu kommen und den Tag nochmal anzuschauen und dann mit guten Gedanken in die Nacht zu gehen.
Mehrere Autorinnen haben etwas dafür geschrieben. Aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Ich habe auch was dafür schreiben dürfen. Du hattest mich angefragt.
Danke.
Bei mir ging es um das Thema Fürbitte, dass man abends nochmal von sich wegschaut und für andere betet. Das hilft mir ganz oft, von meinen Sorgen wegzuschauen. Gab es in dem Buch Überraschendes für dich, wenn du so von den angefragten Autorinnen Texte bekommen hast?
Ja, also gerade in deinem Text, du hast ja auch einen Erfahrungsbericht eben dazu geschrieben und hast auf Matthias Claudius Bezug genommen, auf seinen Text, der Mond ist aufgegangen. Und in diesem sehr bekannten Abendlied gibt es diese Strophe, diese Zeile und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Und das ist ein so einfaches Fürbittgebet, was, finde ich, so zeigt, Fürbitte muss nicht anstrengend oder kompliziert oder schwer sein. So. Und beten muss nicht schwer und anstrengend sein. Es geht darum, in Gottes Gegenwart zu sein und vielleicht einfach zu sagen, lass mich ruhig schlafen und meinen kranken Nachbarn auch. Ja, das war überraschend für mich.
Das heißt, wir können, egal wie viel wir schon gelesen und gehört haben, immer wieder auch von Gott angesprochen und überrascht werden in unserem Glaubensleben, auch wenn das manchmal schon viele Jahre sind, die wir mit Gott unterwegs sind. Hast du noch einen Bibelvers für uns zum Abschluss, der so zur Stille passt, der uns anleitet, oder mehrere Bibelverse?
Ja, also mir ist der Gedanke eben wichtig, dass in den Schlaf zu gleiten ja auch eine gewisse Abgabe von Kontrolle ist. So, wenn wir wach sind, können wir noch arbeiten und Sachen kontrollieren. Wenn wir schlafen, verlieren wir die Kontrolle. Es gibt von Jesus diese bekannte Geschichte, wie er im Sturm im Boot schläft. Wie ist das überhaupt möglich? Also die Jünger sind in Gefahr, in Angst. Er vertraut seinem himmlischen Vater. Und ich finde es sehr, also diesen Gedanken sehr ermutigend. Ich kann vertrauen, ich kann Kontrolle abgeben, weil der Hüter Israels und mein Hüter nicht schlummert. Also Gott schlummert nicht und schläft nicht. Er wacht über mir und darum kann ich ruhig schlafen und die Kontrolle aufgeben und ihm vertrauen.
Ein wunderbarer Gedanke und auch ein schönes Bild. Das kann man sich wirklich gut bildlich vorstellen, wie der Sturm tobt und Jesus dann schläft. Das kann uns auch ruhig schlafen lassen. Vielen Dank, Delia, für das Gespräch über deine tägliche Stille mit Jesus. Wie du die Ruhe vor Gott gesucht und gefunden hast oder immer wieder suchst und findest. Delia Holthus hat ein Buch herausgegeben, erschienen ist es bei Gerd Medien. Es heißt Mein kleines Abendbuch. Der Untertitel lautet Mit guten Gedanken und Gebeten zur Ruhe kommen. Es ist in unserem ERF-Online-Shop erhältlich unter erf.de/shop. Mein Name ist Sonja Kilian und ich wünsche Ihnen Gottes gute Ruhe als tägliche Kraftquelle.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus. Tun.